was ich mittlerweile festgestellt habe, auch in der alternativen Szene, dass es oftmals so ist, dass viele Menschen im Außen kämpfen und im Außen Schuldige benennen, aber ihre eigenen kleinen Friedensbaustellen nicht repariert bekommen. Und ich würde einfach den Vorschlag machen und sagen, lass uns doch mal bei uns selbst anfangen, lass uns doch mal bei uns gucken. Und meine Erfahrung, die ich gerne weitergeben würde, ist eben nicht dieses im Dagegen, sondern im Dafür. Also was ist dein Dafür? Wofür bist du? Und viele sind halt auch das war ich ja selber mal, so auch empörungssüchtig. Also dann wirklich von einem Kanal zum nächsten, von einem Drama-Interview zum nächsten. Und du hast gerade ein Ding irgendwie gehört, dann machst du schon wieder das nächste an und bist die ganze Zeit noch, und dann wunderst du dich, dass du nachts nicht mehr gut schlafen kannst und dass du selber aber auch gar nicht mehr bei dir bist, dass du selber mit dir nicht mehr connected bist.
Endlich Frieden. Der Podcast zum neuen Buch, in dem 100 Persönlichkeiten Zivilcourage zeigen.
Hallo Jens.
Hallo Kevin, schön dich zu sehen.
Ebenfalls. Jens, du heute in Schwarz, ich in Weiß, das passt dir ganz gut.
Oder? So ist das, so sehen die meisten Menschen das Leben, entweder schwarz oder weiß. Darin liegt aber auch ein großes Problem.
Genau, und das ist auch der Grund, warum ich mit dir spreche. Du bist ja auch einer der 100 Autoren, die in dem Buch Endlich Frieden, 100 Persönlichkeiten zeigen Zivilcourage, einen Beitrag geleistet hat. Jeder hat ja auch nur zwei kurze Seiten, musste sich also genau kurz fassen, finde ich super. Und du warst da sehr persönlich, und das ist auch etwas, was dich in den letzten Jahren auch von deiner Arbeit auszeichnet. Wir kennen uns ja ganz gut, dass du gesagt hast, ja, du hast dir irgendwann mal gesagt, ich möchte mich nur noch in den Feldern äußern, engagieren, wo ich tatsächlich was ändern kann. Und die anderen Sachen kann ich vielleicht auch noch kommentieren, aber da möchte ich meine Energie nicht reingeben, weil was bringt es? Und
Genau.
da machst du mit einer sehr persönlichen Geschichte auf. Du bist ja Vater von mehreren Kindern, und einem deiner Kinder geht es gesundheitlich nicht immer so gut, dass du regelmäßig in ein Klinikum musst. Und das ist auch mal knapp, muss man dazu sagen. Und das hat dich ja verändert. Willst du die Situation mal kurz beschreiben, bevor wir dann ins Eingemachte gehen? Also die Gesundheit eines deiner Kinder hat dazu beigetragen, dass du das, was du immer gespürt hast, auch praktisch umsetzt, dass du die Welt anders siehst und mit Zeit anders umgehst, mit Momenten anders umgehst.
Naja, es ist halt einfach so, Kevin, dass ich über die letzten Jahre gelernt habe, dass für mich dieser alte Satz von Eckhart Tolle, es gibt nur diesen einen Augenblick, alles andere ist ein Konstrukt unseres Verstandes, immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil ich halt einfach dadurch auch erkannt habe, was Leben ist oder beziehungsweise was Leben eben nicht ist. Das meiste ist eine Illusion, die unser Verstand aufbaut, und wo wir einfach glauben, dass wir sozusagen auf der einen Seite sicher wären, weil unser Verstand eben durch bestimmte, na, wie soll ich sagen, Muster aus der Vergangenheit heraus gefüttert wurde und sich daraus ein Weltbild baut, was aber, wenn man das mal sich genauer anschaut, einfach Nonsens ist. Ja, und deswegen ist die einzige Lösung für mich, im jetzigen Moment zu sein und zu gucken, wie kann ich den jetzigen Moment gut gestalten, weil wenn ich den jetzigen Moment gut gestalte, dann habe ich auch eine gute Zukunft. Und ich habe halt eben gelernt, einfach meine Energie abzuziehen aus den Feldern, so wie du es eben schon in der Anmod gesagt hast, wo ich nichts verändern kann. Ja, also es gibt halt einfach Bereiche, da würde ich gerne was verändern. Ich kann es aber nicht verändern. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich reg mich da den ganzen Tag drüber auf, ich gebe meine ganze Energie in dieses Dagegen, in die Empörung, alles schlecht, alles schlimme Menschen. Ja, und das ist auch weitestgehend so. Ja, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das, was da im Moment gerade draußen passiert, ist furchtbar. Aber mein Wirkradius ist einfach nur mal begrenzt. Und wo ich einfach, oder was ich mittlerweile festgestellt habe, auch in der alternativen Szene, dass es oftmals so ist, dass viele Menschen im Außen kämpfen und im Außen Schuldige benennen, aber ihre eigenen kleinen Friedensbaustellen nicht repariert bekommen. Und ich würde einfach den Vorschlag machen und sagen, lass uns doch mal bei uns selbst anfangen, lass uns doch mal bei uns gucken, wo können wir denn wirklich zum Frieden beitragen. Und deswegen heißt ja auch mein Kapitel in diesem Buch, Frieden ist deine Entscheidung. Das ist natürlich auch ein bisschen zynisch, manchmal vielleicht sogar auch provokativ wahrgenommen worden. Aber da liegt ein, ich sag mal, ein spiritueller Sinn dahinter, den ich damit zum Ausdruck bringen wollte, nämlich wirklich zu schauen, was kannst du in deinem Leben verändern, um den Frieden im Außen zu stärken?
Also, so wie du heute sprichst, wenn ich davon jetzt eine Aufnahme gemacht hätte, ich mache gerade eine Aufnahme, und ich hätte dir das vor 25 Jahren vorgespielt, dann hättest du gesagt, wer ist er denn?
Ja, na klar. Ich hätte gedacht, der hat ja eine Vollmeise, der Typ.
Ja, weil du warst damals so jemand, der an die Realität geglaubt hat, die er sich selbst zimmern kann. Du hast dich selbst mal als FDP-Wähler bezeichnet und dachte, okay,
Genau.
jetzt noch eine schicke Blondine an den Arm und einen Sportwagen offen und die Welt ist in Ordnung. Du warst auch sehr erfolgreich als Comedian, aber du hast gemerkt, irgendwas stimmt eben nicht. Da muss es mehr geben. Also du hast schon gesagt, okay, es gibt auch eine Art von Matrix. Was ich aber in deinem Beitrag bemerkenswert finde, wenn du sagst zum Beispiel, Frieden ist deine Entscheidung, dass du sagst, und das trifft sich dann eigentlich mit Quantenphysik, dass man seine Umwelt, seine Umgebung dadurch beeinflussen kann, indem man seine Haltung verändert. Das heißt also, die Haltung, also das Spirituelle, hätte quasi eine Wirkung auf das Materielle und das wäre etwas, eine Möglichkeit, die die meisten Leute gar nicht sehen, wahrscheinlich für spooky halten. Aber für dich ist das nicht spooky. Du glaubst daran, wenn man an eine Situation so herantritt, dass man sie als negativ sieht und alles nur negativ, dann wird das auch noch negativer werden. Wenn man aber sagt, okay, ich kann es verändern, nämlich ich versuche da was Positives drauf, dann habe ich die, das ist die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, um es tatsächlich zu ändern und es endet ist auch tatsächlich, das ist keine reine Einbildung. Das klingt jetzt nach LSD, aber kannst du da mal ein bisschen Butter bei die Fische? Wie kommst du dazu? Hast du das selbst erfahren?
Ja, ich habe das in den vergangenen 15 Jahren einfach so oft erfahren. Und dieses, wenn ich etwas im Dagegen bin, ja, dann bekomme ich immer mehr von dem, was ich ablehne. Also das, so ich sage jetzt mal so, ich mag ja immer so kleine lebenstaugliche Beispiele. Ich warte auf ein Paket von DHL, ja, so, und ich gebe darauf richtig Druck die ganze Zeit, weil ich denke, das Ding muss jetzt einfach ankommen. Was passiert? Ist meine Erfahrung. Ich rede hier von meinem Erfahrungswissen. Es dreht noch drei extra Runden. Irgendwas geht schief. Ich werde falsch informiert. Es ist der falsche Kiosk, zu dem ich renne. Dieses Paket kommt irgendwie nie bei mir an. Oder ich denke, oh, den würde ich auf gar keinen Fall gerne treffen. Wen treffe ich genau diesen Typen? Also, das sind so ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag. Die einfach mir zeigen, wenn das im Kleinen funktioniert, muss das auch im Großen so sein. Und meine Erfahrung, die ich gerne weitergeben würde, ist eben nicht dieses im Dagegen, sondern im Dafür. Also was ist dein Dafür? Wofür bist du? Und das ist ein riesengroßer Unterschied, weil, und du hast eben den Begriff Quantenphysik schon genannt, das Leben ist ein Energiespiel. Das bedeutet, da wo ich Energie drauf gebe, das wird größer. Und das Leben unterscheidet aber nicht, das Universum oder woran auch immer du glaubst, unterscheidet nicht zwischen dagegen und dafür in dem eigentlichen Sinne. Das heißt, das Leben guckt nur, wo fließt die Energie. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit massiv gegen etwas bin, dann sagt das Leben ja wunderbar, genau das will er doch haben. Und wenn man das mal betrachtet über einen längeren Zeitraum, und das habe ich jetzt seit 15 Jahren für mich beobachtet, komme ich eben zu dem Schluss, dass es unklug ist, permanent ins Dagegen zu gehen, um dann am Ende mehr von dem zu bekommen, was ich gar nicht haben will.
Also in anderen Worten, du versorgst das, was du, wem du ausweichen möchtest, das versorgst du mit Energie. Also eigentlich produzierst du einen Magneten, ein schwarzes Loch, in das du hineinfällst. Das ist natürlich jetzt eine These, kann man sagen. Die Quantenphysik würde sagen, aber da sind wir bei Burkhard Heim, da würden dann auch die meisten aussteigen. Ja, man kennt aber auf der anderen Seite, dass wenn man zum Beispiel mit einem Lächeln durch den Tag geht, ja, warum auch immer, man hat schon wieder am Lotto gewonnen und man trifft auf Menschen einfach in der freundlichen Art und Weise, dass man komischerweise auch nur Leute trifft, die irgendwie auch freundlich zu einem sind. Und ich
Ja.
glaube, das ist eine Reaktion, die man aber gar nicht so sieht. Also man strahlt schon etwas ab und also du bist ja heute gut drauf. Das ist schon so. Jetzt gibt es natürlich Situationen, von denen du ja auch beschreibst, die kenne ich auch bei dir, da hat man wenig Grund zu lachen. Also wenn ein Kind im Krankenhaus liegt und man sich selbst die Daumen drückt, dass die Ärzte das irgendwie noch wiederbelebt bekommen, weil es ganz dicht wieder am auf Wiedersehen schürft. Wie schafft man das denn da, loszulassen und sagen, das wird schon? Oder ich versorge, ich glaube, das wird was und dann wird das was. Wie ist das eine
Also
self-fulfilling
es ist.
prophecy oder wie ist es? Glaubst du dann, dass das schon feststeht und dass du wirklich einen Einfluss darauf hast, wie du es beurteilst oder wie du es dir wünschst?
Also es ist gut, dass du es ansprichst, weil das wäre ja total herzlos. Also egal welche Situation, ob krankes Kind, kranke Mutter, Menschen, die man liebt, kranke Frau, vollkommen egal. Du dann einfach sagen würdest, na ja, das hast du ja auch kreiert oder das ist ja sozusagen das, was du erwartet hast oder da hast du irgendwie deine Energie falsch gelenkt oder so, wäre total unempathisch und herzlos. Das geht ja gar nicht. Das heißt, mit dem allen ist natürlich auch ein Prozess verbunden. Ja, also das heißt, der Prozess ist, wenn jetzt in deinem Leben etwas Furchtbares passiert, das auch erstmal zu durchfühlen, also erstmal in diese Gefühle reinzugehen und das auch wieder Gras drüber wachsen kann, wie man so schön sagt. Ja, das bedeutet also, dieser Prozess ist nicht ein abgekapseltes, so jetzt sage ich einfach, das gehört halt so zum Leben dazu. Ja, sondern es ist ein, ich durchfühle bestimmte Momente, gerade wenn sie mich ganz schwer berühren und treffen, und versuche aber diese Gefühle nicht zu verdrängen, gebe also diesen Gefühlen den Raum, den sie brauchen, gebe der Trauer den Raum, den die Trauer braucht, um dann irgendwann in diesen Prozess zu kommen von, okay, jetzt kann ich das wieder loslassen und jetzt sind die Gefühle gefühlt und jetzt kann ich wieder meine Energie dann auch dementsprechend in die Richtung der Positivität und des guten Glaubens richten, dass am Ende alles irgendwie einen Sinn zu haben scheint. Und da sind wir halt auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Auf dieser menschlichen Ebene, auf der wir beide uns jetzt zum Beispiel bewegen, ist jede Tragödie eine Tragödie. Und muss als solche auch benannt werden, so. Aber es gibt eine spirituelle Ebene, eine Adlerperspektive. Und aus dieser Adlerperspektive, ich habe mich zum Beispiel sehr viel auch mit Menschen unterhalten, die Nahtoderfahrungen hatten, ist es so, dass sie im Nachhinein erkannt haben, dass all das, was sie da erlebt haben, sie am Ende weitergebracht hat, sie am Ende zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind, am Ende sogar eine Dankbarkeit dem entgegenbringen konnten, was heißt, dass diese Menschen immer mehr gelernt haben, in das Vertrauen zu kommen, dass das Leben es grundsätzlich gut mit dir meint. Und wenn du in diesem Vertrauen sein kannst, durch diese Prozesse, also das sind jahrelange Prozesse, die ich jetzt hier irgendwie versuche, so in so ein paar Minuten zusammenzufassen, dann bist du auf diesem Weg, wo du merkst, okay, das Leben ist, also das Leben ist für dich da, selbst wenn die Umstände manchmal so sind, dass das alles furchtbar schrecklich. Und ich meine, wir müssen jetzt gar nicht drüber sprechen, Kriegsgebiete, es gibt genügend Kriegsherde auf dieser Welt. Und auch da wäre es ja völlig unmenschlich, jetzt zu sagen, naja, das ist jetzt halt einfach gerade so, das ist wohl irgendwie gerade deren Seelenerfahrung. So ist es überhaupt nicht gemeint. Im Gegenteil, da ist ganz viel Mitgefühl, da ist ganz viel Empathie. Menschen, die Schmerz haben, die sind auch überhaupt gar nicht in diesem Moment auf solche Gedanken zu kommen, die wir hier jetzt gerade miteinander bewegen. Aber es gibt eben diese zweite Ebene für mich. Und diese zweite Ebene, die ist es, die es mir ermöglicht, nach all den Schicksalsschlägen immer wieder zu verstehen, okay, das war zu etwas gut. Und das führt dazu, dass ich mich entspannen kann. Und durch diese Entspannung erlebe ich dann in meinem Leben auch mehr Frieden. Und trage damit, das wäre meine Vermutung, im kollektiven Feld eben auch zufrieden nach meinen Möglichkeiten bei. Ich hoffe, man hat es irgendwie verstanden, was ich
Ja,
hier
ich verstehe
erzähle.
das schon. Also mit anderen Worten, du vertraust darauf, dass es eine höhere Ordnung gibt. Es gibt eine höhere
Ja.
Ordnung. Und auch wenn das jetzt auf der Ebene, auf der wir uns bewegen, ist es ja meistens eine Verstandesebene, und die ist natürlich ego-getrieben, weil das muss, das heute muss immer zum Restleben von gestern passen. Das muss anschlussfähig sein, auch wenn das gestern Illusion war. Und jemand, der mal gestorben ist und zurückgeholt wurde, wurde ja nicht ganz gestorben. Die Erfahrung, man hat gemerkt, hey, ich hätte doch, das kann man auch ganz anders sehen. Das ist eigentlich wie ein Schauspieler, der Film ist zu Ende, er geht aus dem Kino raus, aber während er im Kino sitzt, guckt er sich selbst so im Film zu, dass er sich das selbst glaubt, dann hat er einen guten Job gemacht. Aber er weiß natürlich, wenn er rausgeht, ja, ich war halt heute nur die Rolle und ich bin natürlich der. Das verstehe ich schon. Aber hast du denn im Vorfeld, weil Leute, die so reden, haben im Vorfeld immer irgendeine extreme Erfahrung gemacht, die für sie jedenfalls extrem war. Und dann sind sie nachdenklich geworden und sagen, was soll denn das? Kann sich hinterfragt. Oder kannst du sagen, nö, dazu braucht man eigentlich keine extreme Erfahrung. Wenn man lang genug einfach nur seinen Job macht, dann hat man irgendwann alles, dann ist man materiell abgesichert und dann wird einem langweilig und dann denkt man darüber nach und dann wird das einem schon zuteil. Oder ist das mit einem Preis verbunden und dieser Preis würde man eher in den Bereich Tragödie ansiedeln?
Ich glaube, es gibt kein Leben ohne extreme Erfahrungen. Es gibt kein Leben ohne Tragödien. Tragödie, das ist so, wir leben in der Polarität. Das heißt, wir leben in diesem, es gibt das Gute und um das Gute empfinden zu können, muss es irgendwie auch das Schlechte geben. Und das jetzt mal übertragen aufs eigene Leben bedeutet, damit ich mein Leben verstehen kann, einordnen kann, brauche ich teilweise auch die Tiefschläge, um dann auch eben diese positiven Emotionen dementsprechend auch überhaupt erleben zu können. So. Ja, also von daher, es ist, wie soll ich sagen, ein Prozess, der niemals endet bis zum letzten Atemzug, ein Prozess, der wo man auch nie sagt, man ist fertig. Also ich habe auch nie das Gefühl im Sinne von, jetzt weiß ich alles oder jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Es ist immer nur ein bestimmter Erfahrungsstand, den ich erreichen kann. Und das ist etwas, und ich merke das auch, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, das ist überhaupt gar nicht so einfach, diese Prozesse, die ich jetzt für mich persönlich fühle, mit der deutschen Sprache so in Worte zu fassen, dass andere jetzt sagen, ah ja, okay, ja, so wie er das sieht, genau, so kann ich das jetzt auch sehen, weil es geht darum, diese Prozesse zu durchfühlen und zu der Tragödie, wenn sie in deinem Leben passiert, irgendwann durch den durchfühlten Prozess eine Alternative sehen zu können. So. Und um diese Alternative sehen zu können, brauchst du auch manchmal halt Hilfe, Unterstützung. Ich habe mir halt auch in meinem Leben dann viele Menschen an meine Seite geholt, die mir dabei geholfen haben, mit eben diesem Seelenschmerz und diesen Momenten, die keiner haben möchte, umzugehen. Ich glaube, dass das Schlechteste, die schlechteste Variante ist zu verdrängen. Die schlechteste Variante ist so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ja, da ist jemand, keine Ahnung, gestorben. Ja, das ist schon nicht so schlimm. Und innerlich verbrennst du eigentlich, weil diese Gefühle, die gefühlt werden wollen, dürfen nicht an die Oberfläche. Und dadurch, dass sie nicht an die Oberfläche dürfen, fängst du an, dich irgendwie komisch zu verhalten. Und der natürliche Weg ist das Durchfühlen der Gefühle und das Ernstnehmen der Gefühle. Und wir alle haben, was heißt wir alle, das stimmt auch nicht, aber viele Menschen haben verlernt, ihre Gefühle zuzulassen, weil sie dadurch irgendwie verdächtig sind, Schwächen zu zeigen, weil sie dadurch sich verletzlich zeigen. Aber meine Erkenntnis ist, dass gerade diese Verletzlichkeit genau das ist, was dazu führt, dass du auch wiederum die richtigen Menschen anziehst und reinziehst in dein Leben. Weil wie sollen die dich erkennen, wenn du die ganze Zeit auf einer Frequenz von Schauspielerei dein Leben führst? Also so tust du, es ist alles in Ordnung, es ist alles super, es ist alles wunderbar. Und meine, auf die Frage, wie geht's dir, wie viele Menschen sagen, alles gut. Ich habe damit aufgehört. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, sage ich manchmal auch beschissen. Dann ist erstmal so, du merkst so, es ist wie im Restaurant. Ja, wenn der Ober fragt, hat's geschmeckt? Nein. Das ist erstmal, da können Menschen nicht mit umgehen mit dieser Ehrlichkeit so. Weil wir irgendwie darauf getrimmt werden, perfekt zu sein. Aber genau dieses Perfektsein kapselt uns von dieser höheren Instanz ab, von dieser höheren Ebene, die auch ich, als es bei mir vor 15 Jahren losging, dieser Prozess, eben auch durch diesen schmerzhaften Prozess überhaupt erst erfahren durfte, aber jetzt sagen kann, dass ich auf jeden Fall immer mehr in meinen inneren Frieden komme. Und von daher auch dieser Titel, Frieden ist deine Entscheidung, nämlich dich zu entscheiden für Fühlen. Und nicht für Verdrängen.
Du beschreibst in deinem Buch auch, gibt es so eine Passage, wo du dich oder den Menschen auch als eine Sende-Empfänger-Einheit siehst. Das sind ja auch Bilder, die ich gerne benutze, nach dem Motto, wenn die aneinander vorbeireden, ist es so ähnlich wie beim Radio. Die einen hören Mittelwelle, die anderen UKW, ohne das zu vergleichen. Also nach dem Motto, wo das bessere Programm läuft. Und da kann man sich lange streiten. Wenn die einen eben nur Mittelwelle hören, die anderen hören UKW, dann haben die zwar gehört, aber auf der Frequenz wurde aber etwas anderes gesendet. Genau. Glaubst du denn eigentlich, dass man in der Lage ist, als Mensch sämtliche Frequenzbilder in seinem Leben abzubilden, oder ist man eigentlich durch sein Schicksal auf UKW oder KW gemünzt? Und das ist einfach so. Also das geht vielleicht gar nicht. Oder sag ja, man kann sogar die Frequenzen wechseln.
Man kann auf jeden Fall die Frequenzen wechseln. Das ist halt Arbeit. Das ist halt dieser Fühlprozess. Das ist halt dieser Prozess, bereit zu sein für Alternativen. Das ist neugierig zu bleiben aufs Leben. Zu gucken irgendwie, ob man sich vielleicht auch mal auf Dinge einlässt, die erstmal total bescheuert klingen, mit denen man aber in Resonanz geht. Keine Ahnung, als ich das erste Mal vor 15 Jahren über meinen damaligen Osteopathen die Info bekommen habe, dass es da so einen Geistheiler gibt, der ihm schon mal sehr geholfen hat, und wenn ich jetzt in meiner schwierigen Situation Hilfe bräuchte, dann sollte ich mich an den mal wenden. Da habe ich ja gesagt, Geistheiler, was für ein Schwachsinn. Also ich meine, Geistheilung, was soll das denn so? Ja, und dann war aber meine Verzweiflung so groß, dass ich gedacht habe, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Der hat mir das empfohlen, diesen Osteopathen kannte ich viele Jahre, sehr guter Osteopath, leider verstorben, aber ein toller Mensch gewesen und dem habe ich einfach vertraut. Und dann zusätzlich zu meinem Schmerz war dann, okay, ich fahre da mal hin. Und was ich da teilweise erlebt habe, das wird jetzt im Rahmen dieses Interviews sprengen, das habe ich auch teilweise in meinem Buch, also nicht in diesem, sondern in meinem Buch wirklich Leben beschrieben, so, das war einfach für mich so wie so eine Magie, die, wo ich immer gedacht habe, okay, das gibt's gar nicht, das ist Zauberei. Ja, und diese Zauberei wurde aber zur Realität. Und diese Realität habe ich dann versucht, für mich so weiterzuentwickeln, dass ich gute Elemente daraus genommen habe, um das auszuprobieren. Das meine ich mit diesem neugierig bleiben, sich nicht irgendwie sagen zu lassen, so ist das, so musst du das machen. Wenn ich heute irgendwie zu einem Arzt gehe und der sagt mir, ich habe ja selber 2012 die Diagnose einer chronischen Erkrankung damals bekommen, Hashimoto, was eine thyroxinpflichtige chronische Erkrankung ist, wo du normalerweise diese Thyroxinhormone jeden Tag nehmen musst. Und was soll ich sagen, das war 2012, wir haben jetzt 2026, ich habe bis heute nicht eine einzige Tablette genommen. Ich habe mir halt das Dahinterliegende angeguckt. Ich habe geguckt, warum habe ich das bekommen? So, und da bin ich für mich zu Erkenntnissen gekommen, die schmerzhaft waren. Da ging es wieder darum, diese Prozesse zu durchfühlen. Aber ich habe keine Probleme mit Hashimoto. Und dann bin ich irgendwann bei einer Ärztin gewesen vor 2 Jahren, habe gesagt, hier, guck doch mal, wie mein Blutbild aussieht. Und sie hat gesagt, na ja, man sieht da schon irgendwie so ein paar irgendwie kleinere Probleme, aber sie scheinen ja keine Probleme damit zu haben. Nein. Die Alternative ist zu sagen, ich schluck 14 Jahre lang Thyroxin und gucke mir nicht meine persönlichen Baustellen an. Und das ist auch kein Aufruf zu, mach das so, sondern das ist einfach nur, ich lasse hier nur an meinen Erfahrungen teilhaben. Ja, und das ist auch nicht für jeden der richtige Weg,
Aber
aber
das
für
verbindet sich
mich
an
der Weg.
Torvald-Detlefsen-Krankheit als Weg, wenn einige sagen, ja, aber dazu muss man, das muss man von einer, oder das geht nur mit einer spirituellen Sicht darauf, weil sonst kann man sagen, ach so, und ich habe mir das also ausgesucht, dass ich so auf die Welt gekommen bin. Aus der spirituellen Sicht, wenn man an Karma und diese Dinge glaubt, sagt man, ja, du bist so weit schon, dass du sogar das durchziehen kannst, während andere ein völlig einfaches, erfülltes Leben haben, ich kann es nicht beurteilen, weil wir oft denken, dass das der einfachste Weg ist. Vielleicht stimmt das überhaupt gar nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe mal eine andere Frage. Irgendwann wirst du das Zeitliche segnen. Was meinst du denn? Wie wirst du denn denjenigen, den du dann triffst von dir, wie wirst du den denn beurteilen?
Du meinst jetzt in der anderen Dimension?
Ja, wer dir dann entgegentritt. Du kennst dich ja jetzt gerade als Jens Lehrich, aber das bist ja nicht du, das ist ja eine Ausgabe. Wie wirst du dem entgegentreten, der du dann bist?
Das ist eine gute Frage. Wie werde ich dem entgegentreten?
Oder kann man sagen, eigentlich ist es so, dass man, dass der dann da ist, sich an dich erinnert und nicht umgedreht, weil der, du jetzt bist, den gibst du ja auf.
Ja, ich gebe den Körper auf, ne? Ich gebe ja nicht das Bewusstsein auf. Das Bewusstsein bleibt ja erhalten. Also ich finde das Bild ganz schön, dass man sich das so vorstellen kann, dass man ewiges Bewusstsein ist. Das ist so wie eine Stromleitung, durch die immer Strom fließt und irgendwann alle paar hundert Jahre oder woran auch immer man glaubt oder was sich richtig anfühlt, verkörpert man sich als Glühbirne, glüht dann irgendwie 80, 90 Jahre, verglüht dann wieder, bleibt aber dieses ewige Bewusstsein bis zur nächsten Verkörperung so.
Und
Das wäre so mein.
lädt Erfahrung in das große Bewusstsein hoch quasi. Man macht praktisch
Ja,
stellvertretende Erfahrung
genau.
damit.
Ja, genau. Also so nochmal, das ist ja keine Garantie auf Richtigkeit, das ist ja die Magie des Lebens. Und wahrscheinlich werden wir als Menschen diesem Phänomen Tod, was immer das für uns ist, niemals wirklich also wissenschaftlich niemals wirklich in die Karten schauen können. Ja, das ist, aber guck mal, wenn du alleine nur darüber nach denkst und nachfühlst, wie verrückt das ist, Mensch zu sein. Also dieses, du fliegst hier auf so einem kleinen Staubkorn durch so ein Universum. Wir sind jetzt irgendwie miteinander digital verbunden. Wir können atmen, wir können reden. Was ist Reden überhaupt? Was ist Riechen? Was ist Schmecken? Was ist das alles? Das ist, also das sind so diese Fragen, die haben mich schon als 6-Jähriger beschäftigt. Und darauf wird es wahrscheinlich nie wirklich eine wissenschaftliche Antwort in dem Sinne geben. Das Einzige, was du tun kannst und das, was ich auch immer mehr versuche, ist in die Dankbarkeit zu kommen, dass ich diese Erfahrung machen darf, weil ich einfach bei all dem Schmerz auch, den ich schon erfahren habe, einfach extrem gerne lebe. Ich liebe es zu leben, also so in dieser Verkörperung. Ich liebe das und ich probiere mich gerne aus und experimentiere gerne rum und ich bleibe spielerisch wie ein Kind und ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag. Und das ist einfach was, dafür bin ich sehr dankbar.
Was du aber gerade gesagt hast, dass das vielleicht ganz schwierig ist, dass wir dieses Gate nicht durchlaufen können. Ich glaube, da gibt es einen sehr guten Science-Fiction-Roman und der ist schon älter, der heißt Flächenland und das spielt aus der Sicht eines Quadrates, was irgendwann mal eine Bewegung macht mit einer Kugel, die aus einer anderen Dimension kommt und sagt, ich kann bei euch in die Häuser reingucken, wie du dich da triffst mit dieser. Und das ist sehr interessant, das ist ein guter Science-Fiction-Roman, wo man eben sieht, das ist für das Quadrat nicht möglich, in die dritte Dimension zu gucken, weil da einfach die Ebene für fehlt. Aber du bist ja jemand, der Sachen mit Herzblut macht und sich das genau überlegt und aber dann trotzdem auch durch sein. Du bist ja jemand, der meiner Meinung nach auch vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, aber früher, glaube ich, mehr auch konfliktscheu war und sich oft in Situationen wiederfindet, wo er dann denkt, eigentlich wollte ich da nicht reinkommen, jetzt bin ich da wieder. Vielleicht bin ich auch manchmal zu nett, aber es war wegen des lieben Friedens,
Kann
aber
sein.
es muss ja auch einen Jens Lehrich geben, den ich zwar noch nicht kennengelernt habe, den muss es aber geben, damit der andere sich darstellen kann, dem echt die Faxendicke hat, dem es wirklich reicht. Meinetwegen im Straßenverkehr oder irgendwie schon wieder das, wie oft soll ich das doch sagen? Wie sieht der denn eigentlich aus, der gar nicht friedlich ist?
Der ist richtig wütend und der ist auch genervt. Ich bin genervt von Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeit war für mich immer schon so ein Trigger. Ich habe neulich, es sind manchmal kleine Situationen hier, vor der Tür wurde ein Auto abgeschleppt an so einem E-Parkplatz und es war halt kein E-Auto. Und ich sah nur, dass die gesamte Straße gesperrt war von diesem Abschleppwagen, vom Ordnungsamt. Und vor allem habe ich dann erkannt, dass dieses Auto, was da abgeschleppt wurde, einem polnischen Handwerker gehörte. Und ich dachte, wie unfair ist das? Also auch vor allem, der nimmt ja nicht wirklich irgendjemandem Platz weg, sondern ja, der hat es wahrscheinlich einfach nicht richtig interpretiert. Und es macht mich dann in so einem Augenblick wirklich richtig wütend. Also weil ich das so ungerecht finde. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, wenn ich in Italien falsch parke, kann mir das auch passieren. Und dennoch, dadurch mache ich mir immer wieder auch klar, so wie viele Menschen es auch gibt, die Entscheidungen treffen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, das war jetzt nur ein kleines Beispiel. Also wenn ich, sagen wir mal, ich wäre dieser Mensch vom Ordnungsamt. Ich würde den einfach nicht aufschreiben, weil ich erkennen würde, das ist ein polnischer Handwerker, der hat hier wahrscheinlich mit ziemlich großer Sicherheit einfach das Schild nicht richtig interpretieren können. Also lasse ich den Mann in Frieden oder die Frau.
Vielleicht schreibe ich ihm
Dass
so ein
der nun
Ding, Sie
abgeschleppt.
stehen hier falsch, einen kleinen Zettel vielleicht noch rein. Das könnte
Ja,
man nicht
irgendwie
machen.
sowas. Aber dass der nun irgendwie dieses Ding wird in den Autoknast gebracht, so heißt das Ding in Hamburg. Du zahlst 500, 600 € dafür, musst dir für 80, 90 € ein Taxi nehmen, um da überhaupt hinzukommen. Wenn diese Verhältnismäßigkeiten durcheinander geraten, da werde ich, also da merke ich dann schon in mir Wut. Aber gleichzeitig, und das ist genau der Punkt, da habe ich dann eben auch gelernt, so diese Wut in dem Augenblick zuzulassen. Dann mache ich meine Atemübungen. Und dann merke ich so, wie aus der Wut plötzlich auch wieder eine gewisse Kreativität entsteht. Und so gehe ich mit diesen Gefühlen um. Aber die habe ich natürlich, klar.
Kommt es auch vor, dass du Sachen schmeißt? Das nicht mehr.
Also, nee, hab, nee,
Dass
nicht
irgendwas
nur nicht
kaputt
mehr.
geht? Du irgendwo
Ist mir noch nie
gegentrittst?
passiert.
Ja.
Na,
Aber
ja, gut, also
gab
mal
es diesen
irgendwie.
Jens Lehrich mal, der richtig wütend wurde, der cholerische Züge hatte, bis er gemerkt hat, das bringt auch nichts?
Als Kind habe ich mich gewehrt gegen dieses schlimme Mobbing, was ich
Genau.
erfahren habe. Da hat man mit mir ja dieses Safari-Spiel gemacht und hat mich unter irgendwelchen hier Vorhängen in der Schule gejagt und verprügelt. Und wenn ich dann irgendwie da rauskam, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen Stuhl genommen und habe den irgendwie in Richtung Klasse gefeuert. Aber nie aus einer Absicht heraus, jemandem wirklich weh zu tun, sondern dann aus purer Verzweiflung und einfach, na, ich sag mal, mich zur Wehr zu setzen. Aber nie, also ich hatte nie so diesen Antrieb zu denken, ich tue jemandem was an. Das, nee, das kenne ich nicht.
Ich führe ja hier mehrere Gespräche zu diesem Buch, wo 100 Persönlichkeiten drin sind. Da spreche ich jetzt nicht mit allen 100, aber ich spreche doch mit 25%, wenn sie ans Telefon gehen, die auch in unterschiedlichen Zeitzonen sind. Und obwohl ich das nicht anspreche, ist mir das jetzt schon ganz oft passiert, dass Leute auf einmal gesagt haben, ja, sie haben jetzt auf einmal ihren Zugang zur Spiritualität gefunden, zu Gott, sie beten. Also Leute, von denen du das jetzt gar nicht erwarten würdest, die von sich aus das sagen. Glaubst du, dass es so Wellen gibt auf dieser Erde und Dinge kommen und gehen und dass wir jetzt in ein neues Zeitalter aufbrechen, wo vielleicht man diesen feudalistischen Materialismus, auch wenn da jetzt die letzten, wenn es gerade ganz anders aussieht, wenn man, dass man sich hinter dem lässt und die Leute sagen, okay, da wird auch von außen etwas gesendet und die Menschheit kommt jetzt auf ein anderes Level. Oder ist das viel zu pauschal, so etwas zu glauben und darauf zu hoffen?
Ja, das wäre so diese Geschichte vom goldenen Zeitalter. Das ist mir dann wirklich tatsächlich ein bisschen too much, weil da sind wir wieder bei meiner Philosophie vom Augenblick, vom Jetzt, von der Gegenwart. Kann sein, dass das entsteht, kann aber auch sein, dass es noch richtig düster wird. Auch dagegen hilft aus meiner Sicht wieder nur, ich bin im Jetzt, ich kann bestimmte Dinge ändern, die ändere ich oder versuche sie zu ändern. Ich kann bestimmte Dinge leider nicht ändern, deswegen gebe ich da meine Energie nicht rein und versuche einfach den Moment zu einem guten Moment zu machen. Und dann ist jeder Moment, der ein guter Moment ist, auch eine gute Zukunft. Also man kann auch in der Krise eine gute Zeit haben, wenn man mental die Dinge anders, ich sag mal, in diese toxische Energie entzieht. Und das versuche ich, mich nicht permanent mit irgendwelchen Nachrichten zu infizieren und dann in dieser Energie zu bleiben. Das ist aber natürlich nicht einfach. Ich meine, ich arbeite ja auch als Journalist, als Moderator. Ich kriege natürlich mit, was da draußen los ist. Aber ich versuche einfach meinen mentalen Energiehaushalt, den versuche ich zu kontrollieren, beziehungsweise bewusst so zu transformieren, dass ich meine Energie in meine Handlungsfähigkeit lenke und nicht in die Ohnmacht gehe. Weil, wie das Wort so schön sagt, Ohnmacht ohne Macht sein ist, glaube ich, keine gute Entscheidung. Und viele sind halt auch das war ich ja selber mal, so auch empörungssüchtig. Also dann wirklich von einem Kanal zum nächsten, von einem Drama-Interview zum nächsten. Und du hast gerade ein Ding irgendwie gehört, dann machst du schon wieder das nächste an und bist die ganze Zeit noch. Und dann wunderst du dich, dass du nachts nicht mehr gut schlafen kannst und dass du selber aber auch gar nicht mehr bei dir bist, dass du selber mit dir nicht mehr connected bist. Und ich glaube, das hilft niemandem. Das ist der Punkt. Es hilft niemandem.
Nee, es führt zur Selbstvergiftung, die sich aber von außen so verkaufen lässt, an einen selber auch, dass man da auf dem Laufenden bleibt, um handlungsfähig zu sein, aber in Wirklichkeit lähmt es einem am Ende des Tages. Am Schluss noch, wir leben ja in Zeiten, wo wir in Deutschland versuchen, mit Sondervermögen die Menschen wieder zu bewaffnen. Es klappt jetzt nicht so richtig geistig, weil der alte neue Feind, den brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben nämlich so gute Freunde in Amerika, dass wir gar keinen Putin brauchen. Ich finde es ja lustig. Das ist ja eigentlich alles Monty Python. Aber Frank Zappa hat ja mal gesagt, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Was glaubst du denn, der Mensch als Wesen, was ist denn eigentlich für den, der ihn geschaffen hat? Sind wir das Netflix der Schöpfung?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob wir das Netflix der Schöpfung sind. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, um das mal mit den Worten von unser beider Freund Dirk Fleck zu beantworten. Er hat irgendwann mal gesagt in dem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, dass er glaubt, dass die Menschheit möglicherweise dazu da wäre, so die Welt einfach nur umzupflügen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, weil das ist schon ein paar Jahre her. Und dass das im Moment gerade unsere Aufgabe ist, um dann ein Zeitalter anbrechen zu lassen, dass diese ganzen Kriege und diesen ganzen Wahnsinn hinter sich lässt. Aber da müsste man mit Dirk, ich glaube, hat er auch nicht in dem Buch geschrieben? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe noch nicht alle 100 durch. Da müsste man mit Dirk nochmal drüber sprechen. Und ja, es hat alles einen Sinn. Das ist auf jeden Fall mein tiefer Glaube, wenn ich auch bei den meisten Dingen diesen Schmerz empfinde und denke, das darf doch nicht wahr sein. Und ich einfach nur kopfschüttelnd durch die Gegend renne und denke, mein Gott, nochmal, wie tief ist der Mensch gesunken, was er sich gegenseitig antut. Aber wenn ich diese Hoffnung nicht hätte von, dass das irgendwie einen Sinn hat, dann könnte ich, glaube ich, auch nicht mit so viel Zuversicht und mit so viel, ja, mit dieser Lebensfreude in dieser schweren Zeit durch die Gegend laufen. Und das heißt auch nicht, dass diese Lebensfreude jeden Tag und 24/7 und also rund um die Uhr und so, ich habe meine Prozesse, ich habe, und das hast du ja auch in diesem Gespräch angesprochen, ich habe schwierige Phasen, ich habe anstrengende Phasen, ich habe Momente, wo ich Angst habe, ich habe Momente, wo ich nachts da liege und mir irgendwie das Gedankenkarussell um die Ohren fliegt. Und das kenne ich alles. Ich habe mich nur dafür entschieden, die Eigenverantwortung dafür zu übernehmen und bewusst dann diesen Emotionen, die damit verbunden sind, Raum zu geben. Und das schafft bei mir eine Zufriedenheit relativ schnell wieder, die dann dazu beiträgt, dass ich auch die Welt in dieser schwierigen Zeit durch diese eher, ich sage mal, positive Brille sehen kann. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie so
Ja, also dein ganzes
einigermaßen
Leben ist wie ein
vermitteln.
großes Puzzle mit 10.000 Teilen Minimum und jedes Teil, was reinkommt, gehört irgendwo hin, hat irgendwo seinen Platz und best,
Ja.
wenn du fertig bist, siehst du das Ganze und sagst, ach, jetzt geht mir ein Licht auf, aber kein Teil, was
Genau.
dir reinkommt, was dir passiert, ist unnütz, sondern manchmal findest du nicht und es wäre nicht in Ordnung, mit der Schere nachzubessern.
Und weißt du, du bist, lieber Kevan, ein gutes Beispiel dafür, wie das auch mit dieser Quantenphysik und dem Wünschen funktioniert, weil als ich dich damals entdeckt habe, durch einen Freund von mir, der Straßenmusiker in Dresden war, der mir die ersten Videos von dir geschickt hat und ich am Anfang noch dachte, was schickt er mir denn da? Was ist denn das für ein Typ? Und ich dann aber irgendwie durch Recherche, festgestellt habe, ey, der sagt ja richtig coole Sachen. Also ich hatte damals einen Vortrag von dir entdeckt, Waldorfschule Überlingen. Und da war ich total begeistert und habe den dann auch meiner Frau gezeigt, habe gesagt, sag mal, irre ich mich da oder der ist ja ganz cool drauf. Und dann habe ich durch dich überhaupt erst diese alternativen Medien entdeckt. Das war ja mit KenFM, da warst du ja auch einer der Pioniere und war fasziniert von dieser Art des Journalismus, die du da betrieben hast, die ich ja gelernt hatte bei den Mainstream-Medien damals, aber die dort nicht mehr stattfand und dachte dann irgendwie, den Typen, den willst du kennenlernen. So, ja. Und dann habe ich damals irgendwie meinen Blog gegründet, habe Daniele Ganser eingeladen und so. Naja, und was sollte ich sagen? Heute, also du weißt ja, mit Fair Talk und ich habe meine eigenen Talkrunden gehabt und so. Das Leben bringt die Richtigen zusammen, wenn du dich auf die richtigen Dinge fokussierst. Ja, und ich habe mich halt darauf fokussiert und so ist das auch dann Teil meiner Realität geworden. Und auch dafür bin ich heute total dankbar. Und so funktioniert für mich Leben. Und das ist ein gutes Beispiel, dass jeder Einzelne viel mehr Einfluss auf seine Realität hat, als uns das in der Schule oder an Universitäten oder wo auch immer eingeredet wird. Also ist doch die Frage, was willst du, also du da draußen, der das jetzt sieht, was ist dein Plan? Wo möchtest du deine Energie hingeben? Und dann, glaube ich, wird auch die Welt eine bessere.
Glaube ich auf jeden Fall. Und ich möchte mal daran erinnern, als wir damals aufeinander getroffen sind, waren wir gesundheitlich beide nicht im besten Zustand. Du hast
Nein.
dich mit irgendwelchen Pillen, aber sowas von ready gemacht. Du warst, glaube ich,
Genau,
scheintot
ich
in der
hatte
Pause.
drei Wirbel raus.
Ja. Fährst
Genau.
jetzt nicht
Du
nach
hattest
Berlin und
Motorradschaden.
ich hatte gerade ein
Ja.
Motorrad, kam da auf Krücken rein und da ist aber das raus geworden. Nein, alles super. Alles da. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen friedlichen Tag. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das hat man uns ja auch mitgegeben, ist, dass man das mit viel Humor sieht, weil eigentlich ist das auch alles lustig. Also da sehe ich immer always look on the bright side of life. Das ist schon richtig. Und das Tolle ist ja eben auch, es geht ja zu Ende. Also irgendwann wird ja aufgelöst und dann denkt man, ach jetzt, es ist ja nicht so, dass das unendlich ist, sondern es ist ja Gott sei Dank endlich. Und deswegen genieße es, bis der Abspann kommt, weil der kommt.
Ja, und ich habe heute den Eindruck gehabt, dass ich tatsächlich durch dich, der mich interviewt hat, schneller geredet habe. Kann das sein als sonst?
Ja.
Ich habe schneller geredet.
Ja.
Ist
Und
doch
ich habe
verrückt,
wenig
oder?
gesprochen. Ich habe wenig gesprochen.
Ja, also unglaublich.
Gut. Jens, vielen Dank. Und Pflanz, vielleicht mal Buch an die
Kevan.
Kamera halten. Also endlich Frieden. 100 Menschen äußern
Jo.
sich mit einer ganz
Ja.
persönlichen Sicht. Und da sind vor allem Menschen dabei, die sich so noch nie über den Weg gelaufen sind. Also, egal, wie was für eine Biografie wir haben, es gibt etwas, da sind wir uns einig. Frieden, da muss man sich selbst daran beteiligen, sollte sich daran beteiligen und dann funktioniert es, dann klappt es auch mit den Nachbarn und das kann man ganz wörtlich nehmen. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Endlich Frieden. Jetzt neu. Das wahrscheinlich größte Friedensbuch aller Zeiten. 100 bekannte Persönlichkeiten haben zusammengefunden und setzen ein starkes Zeichen für den Frieden. Mit dabei sind unter anderem Dr. Eugen Drewermann, Professor Dr. Sucharit Bhakti, Dr. Daniele Ganser, Dr. Markus Krall, Professor Dr. Max Otte, Philipp Hopf, Kaivan Sufisiawasch, Mark Friedrich, Dr. Michael Nils, Dr. Ulrike Giraud, Thomas Berthold, Gerald Hüter, Rüdiger Dahlke, Lisa Fitz, Andreas Popp, Matthias Langwasser, Jürgen Fliege, Uwe Steimle,
und viele weitere mutige Autoren. Die deutsche Politik plant offen eine neue Wehrpflicht. Rüstungsausgaben in unglaublichen Höhen und aktive Kriegsbeteiligung. Es ist genau jetzt Zeit, ein klares Zeichen für den Frieden zu setzen. Sei auch du Teil der großen Friedensbewegung und erhebe deine Stimme. Bitte verschenke das Buch auch an junge Menschen, die selbst noch nicht für Krieg und Frieden sensibilisiert sind. Ab jetzt überall erhältlich, auch als Hörbuch und E-Book verfügbar. Lasst uns eine Friedenswelle auslösen, die nicht mehr zu übersehen ist.